Liebe Hörer, diese Sendung können Sie vollständig auf kontrafunk.radio hören. Hier gibt es aus lizenzrechtlichen Gründen eine, jedoch nur um die Musikanteile, gekürzte Version.
Hallo und herzlich willkommen bei Kontrafunk aktuell am Dienstag. Am Mikrofon ist für Sie Marcel Joppa. Schönen guten Tag. Wer derzeit einen Blick auf das politische Berlin wirft, der kann eigentlich nur noch mit dem Kopf schütteln. Während sich die Wirtschaft auf Talfahrt befindet, schmiedet das Bundeskabinett an immer neuen Plänen, um von der verheerenden Regierungsbilanz abzulenken. Die Außenministerin ruft lauthals zur Vernichtung Putins auf, der Finanzminister bereitet weitere Kürzungen im Haushalt vor, der Landwirtschaftsminister verprellt die Bauern und was macht der Kanzler? Olaf Scholz schweigt zu den wirklich wichtigen Themen und wirbt auf seinem YouTube-Kanal stattdessen für einen größeren Zusammenhalt.
Wir lassen uns als Land nicht spalten. Musliminnen und Muslime gehören zu Deutschland, genauso wie Jüdinnen und Juden, wie Christinnen und Christen. Wenn ich das sage, kann ich mir schon ausmalen, auch unter diesem Video wird es wieder hasserfüllte und spalterische Kommentare geben. Lassen wir uns davon nicht beirren.
Nein, Herr Scholz, diese Kommentare gab es unter Ihrem aktuellen Video ausnahmsweise mal nicht. Ihr Team hat die Kommentarfunktion bei YouTube nämlich blockiert. Und auch sonst regiert das Bundeskabinett weiter fleißig an den Interessen der Bevölkerung vorbei. Etwa Deutschlands Innenministerin Nancy Faeser, die mit ihrem Demokratiefördergesetz Regierungskritik erschweren und wohlgesonnene Organisationen mit Steuergeld mehr unterstützen will. Darunter auch die Online-Plattform Korrektiv. Der Journalist und Schriftsteller Colin McMahon hat sich die politischen Vorfeldorganisationen genau angeschaut und ich spreche gleich mit ihm über die tiefgreifende Vernetzung von Politik und NGOs. Der deutsche Wirtschaftsminister ist derweil in die USA gereist, um dort für den deutschen Weg in der Energiewende zu werben. Jedoch erfolglos. In den Vereinigten Staaten werden Robert Habeck und die Bundesrepublik kaum mehr ernst genommen. Wir fragen gleich nach bei unserer US-Korrespondentin Susanne Heger, wie Habecks Auftritt und auch seine Kritik an Ex-Präsident Donald Trump in den USA bewertet werden und wie sich der Präsidentschaftswahlkampf derzeit entwickelt. Außerdem blicken wir heute in das Vereinigte Königreich. Nordirland hat seit wenigen Wochen eine neue Regierungschefin und die plant nun ein Referendum für eine Wiedervereinigung mit der Republik Irland. Das hätte auch Auswirkungen auf den einst vollzogenen Brexit. In einem Gespräch mit dem Journalisten und Irlandkenner Moritz Müller beleuchten wir die neuesten Entwicklungen. In einem Kommentar von Michael Klein geht es dann noch einmal um den Zustand der Demokratie und um die politischen Bestrebungen, diese Demokratie durch neue Gesetze zu unterwandern. Soweit unsere Themen heute hier bei Kontrafunk aktuell. Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die Demokratie in Deutschland muss stärker gefördert werden. Das zumindest plant die Bundesregierung in Berlin. Und wie kann man die Demokratie besser fördern? Zum Beispiel, indem man Regierungskritik als antidemokratisch bezeichnet. Außerdem sollen diverse Organisationen mit deutschem Steuergeld finanziert werden, die sich für Vielfalt und gegen Extremismus engagieren. Werden damit sogenannte NGOs wie die Online-Plattform Korrektiv zu politischen Vorfeldorganisationen und übernehmen sie womöglich sogar Geheimdienstfunktionen? Darüber spreche ich jetzt mit dem Schriftsteller und Journalisten Colin McMahon. Schönen guten Tag.
Hallo.
Herr McMahon, Sie beobachten die Tätigkeiten von Korrektiv nicht erst seit den Veröffentlichungen rund um das Potsdamer Treffen. Wie eng ist denn die Zusammenarbeit zwischen dem Portal und der Regierung tatsächlich?
Das ist tatsächlich schwer zu beurteilen, weil die anders als andere NGOs relativ viel Mühe geben, unabhängig zu erscheinen. Also die haben ja sogar am Anfang geleugnet, dass sie staatlich gefördert sind. Dann heißt es immer, das sind nur projektbezogene Finanzierungen, wobei wir alle wissen, ja, dass Geld fließend ist. Also wenn ich eine Terrororganisation projektbezogen unterstütze, dann wird mir auch keiner diese Ausrede abnehmen. Aber Korrektiv hat im Gegensatz zu zum Beispiel Hate Aid oder sowas immer sehr viel Wert auf ihre Eigenständigkeit und Unabhängigkeit gelegt, während andere also Termine mit Nancy Faeser und Thomas Haldenwang wahrnehmen, muss man bei Korrektiv schon ein bisschen mehr graben, um das aufzudecken.
Sie selbst, Sie haben auch gegraben. In einem Artikel sagen Sie sogar, dass Korrektiv möglicherweise Aufgaben übernimmt, die auch beim Geheimdienst liegen könnten. Was genau meinen Sie damit?
Naja, nach dem Lauschangriff von Potsdam war ja relativ schnell klar, dass das nicht eine ganz normale Recherche ist, sondern dass da Mission Impossible Style mit also mehreren Fotografen und Spitzel und Observation gearbeitet wurde. Wir wissen immer noch nicht genau, wie viel Korrektiv tatsächlich belauscht hat. Es hieß mal, es wurde abgehört, dann hieß es wieder nicht. Also das ist immer noch gar nicht klar, dass das von außen fotografiert wurde. Darauf haben die ja stolz im Artikel schon und in dem Making of dazu hingewiesen und gezeigt, wie sie also von welchen Positionen aus da die Leute belauscht und fotografiert haben. Also dass da geheimdienstlich operiert wurde, das war ja relativ schnell klar. Nun muss man Korrektiv aber eine Weile lang verfolgt haben, um zu wissen, dass das nicht zum ersten Mal vorkommt. Also der Jean Peters, der sogenannte Aktionskünstler, der sich auf seiner Webseite gebrüstet hat, Geschichten zu erfinden, um ins politische Geschehen einzugreifen, der hat ja irgendeine Verbindung zur Ibiza-Affäre, wobei das auch noch nicht klar ist. Er hat auf jeden Fall den damaligen angeblichen Privatdetektiv Julian Hessenthaler interviewt und dazu auch eine Bühneninszenierung in Wien damals gemacht. Und der Julian Hessenthaler war ja ganz eindeutig daran beteiligt, den Heinz-Christian Strache in Österreich zu framen und zu Fall zu bringen, letztendlich mit Mitschnitten, die erstens illegal gemacht wurden und dann noch manipulativ und sehr, sehr negativ in der Süddeutschen Zeitung und im Spiegel gegen Strache verwendet wurden. Also dass Korrektivmitarbeiter mit geheimdienstlichen Operationen in Verbindung stehen. Das ist spätestens seit Ibiza klar. Dann gab es auch noch diesen Film Ein Palast für Putin 2019, als der nun leider verstorbene Alexei Nawalny angeblich vergiftet wurde und in der Berliner Charité behandelt wurde, war er dann innerhalb von 1-2 Monaten wieder gesund genug, um mit Korrektiv einen Dokumentarfilm zu machen über angebliche Paläste, die Wladimir Putin über 2 Ecken gehören würden und mit dem man dann auch im Januar 2020 wirklich versucht hat, auch à la Farbrevolution, à la Ukraine, die russische Regierung da in Bedrängnis zu bringen. Aber die sind natürlich brachial dagegen vorgegangen und haben Nawalny auch letztendlich inhaftiert und er ist ja jetzt auch in der Haft gestorben. Aber das war auch eine Korrektivoperation.
Eng mit Korrektiv arbeitet möglicherweise auch ein zweites sogenanntes Recherchenetzwerk zusammen. Das heißt Policy Network Analytics. Das ist ausschließlich auf Twitter in Erscheinung getreten. Welche politische Rolle spielt denn dies?
Ja, das ist ein ganz merkwürdiger Verein. Das ist ja so ein Name, den kann man sich kaum merken. Also ich habe drüber geschrieben und ich vergesse es immer. Heißt es jetzt Network Policy Analytics oder Policy Network Analytics? Ist auch englisch gehalten, damit es so möglichst vage ist. Keiner kann sich wirklich was drunter vorstellen. Und taucht zum ersten Mal tatsächlich mit dem Amtsantritt der Ampel plötzlich auf, ja, und macht ganz stark Stimmung gegen SPD-Politiker, die irgendwie mit Russland unter einer Decke stecken, also gegen Frank-Walter Steinmeier und gegen Gerhard Schröder natürlich und Sigmar Gabriel und auch gegen Olaf Scholz. Also wenn ich sozusagen ein Politiker einer grünen Partei wäre, der in einer Koalition ist mit einem Koalitionspartner, der mir zu Putin-freundlich wäre, dann würde ich vielleicht anfangen, anonym auf Twitter irgendwelche Sachen zu verbreiten über die Verbindungen zwischen der SPD und Putin. Das ging ein Jahr lang so, dass er nur eigentlich zum Thema Russland-Verbindungen von SPD-Politikern getwittert wurde und auch Artikel zusammen mit dem Spiegel und dem Tagesspiegel und der Welt und wirklich auch sehr seriöse Medien lanciert wurden. Also dieses Policy Networks Analytics ist offensichtlich bestens vernetzt. Das sind keine ganz normalen Twitter-User. Fragt sich halt, warum, wenn das so Profi-Journalisten sind, warum die anonym auftreten. Ja. Und dann kam plötzlich diese Wende, dass gegen den Chef des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnologie, Arne Schönbohm, plötzlich am 7.10.2022 zu Felde gezogen wurde. Und Jan Böhmermann am selben Tag zufälligerweise dasselbe Thema hatte. Zu dieser Zeit ist also auf Twitter ganz klar für jeden erkennbar, dass das Korrektiv sehr eng mit diesem Policy Networks Analytics zusammengearbeitet hat. Also die hat eine Geschichte genau auch am 7.10. mit denen zusammen über Russland-Verbindungen und die Gazprom-Lobby der SPD und so. Also die kennen sich ganz offensichtlich, bestreiten aber, dass sie irgendwas mit dieser Schönbohm-Affäre zu tun haben. Also man kann ihnen das nicht beweisen, aber die Parallelen sind doch sehr auffällig.
Die Innenministerin Nancy Faeser, sie sagt, diejenigen, die den Staat verhöhnen, müssen es mit einem starken Staat zu tun bekommen. Damit begründet sie jetzt auch das angestrebte Demokratiefördergesetz, wovon eben auch Korrektiv profitieren würde. Noch mehr, muss man dazu sagen. Welche juristischen Probleme sehen Sie bei dem Gesetz?
Naja, also diese ganzen NGOs, ob es jetzt Hate Aid ist, Amadeo Antonio Stiftung, Korrektiv oder Neue Deutsche Medienmacher, arbeiten ja alle politisch, ja. Und das ist nach dem Neutralitätsgebot, ist es nicht erlaubt, mit staatlichen Geldern parteipolitisch zu arbeiten. Das ist also eigentlich in jedem Fall Untreue seitens der Bundesregierung wie auch der Empfänger. Also es darf nicht mit staatlichen Geldern gegen eine bestimmte Partei mobil gemacht werden. Wenn wir einen Richter hätten und einen Staatsanwalt, der seinen Job noch ernst nehmen würde, dann könnte man dort sowas zum Beispiel zur Anklage bringen. Das Problem ist, dass dieses System viel tiefer angesiedelt ist. Nancy Faeser will jetzt noch mehr Geld in die Hand nehmen. Es sind ja schon irgendwie 130 Millionen im Jahr für das Programm Demokratie leben. Was wir wirklich langsam erkennen, ist, dass dieses Netzwerk gibt von sogenannten Nichtregierungsorganisationen oder Regierungsorganisationen eigentlich eher, die zurückgehen auf 2016, 2017, auf die Trump-Wahl, die Brexit-Wahl und dann später die AfD-Wahl. Dass man gesagt hat, um Gottes Willen, da werden Entscheidungen getroffen vom Wähler, die wollen wir nicht an höchster Stelle irgendwie im Staatsapparat. Und wir müssen jetzt also mit unseren geheimdienstlichen Mitteln und unseren Sockenpuppen in den NGOs den Wählerwillen bekämpfen. Man muss sich sensibilisieren für diese Begriffe, wenn es darum geht, die demokratischen Institutionen zu schützen. Dann sind das die Geheimdienste und die Medien und die Politiker, die sich also vor dem Wähler beschützen wollen. Ja. Je größer der Unmut in der Bevölkerung, egal ob in Deutschland oder in den USA oder anderen Ländern, je mehr muss dieser Staatsapparat darum kämpfen, sich gegen den Wähler und den Bürger zu verteidigen. Und dafür braucht es mittlerweile Abermillionen anscheinend.
Diese Millionen, davon hat eben auch Korrektiv profitiert. Mehrere Millionen an Steuergeldern gingen an dieses sogenannte Recherche-Kollektiv. Die Zusammenarbeit, das haben Sie gerade schon gesagt, die gibt es aber eben nicht erst seit der Ampelregierung, sondern auch schon unter Bundeskanzlerin Angela Merkel. Seit 2014 gibt es Korrektiv, ja. Aber es scheint ja schon der Eindruck zu entstehen, dass das deutlich an Fahrt aufgenommen hat unter der jetzigen Regierung.
Das ging schon, glaube ich, wirklich mit der Trump-Wahl, wie gesagt, und dem Brexit los. Also ich empfehle jedem das Interview von Tucker Carlson mit dem Cybersicherheitsexperten Mike Banz von der Trump-Regierung. Ich habe auch gerade eine deutsche Übersetzung davon gefertigt. Ich hoffe, das kommt bald auf Achse des Guten. Also ich habe das komplette einstündige Interview auf Deutsch übersetzt, weil es so umwerfend ist und so entlarvend. Und man da wirklich auch Einblick bekommt in die Funktionsweise dieses transatlantischen Zensurapparates. Ja. Wobei ich das als Amerikaner sage, ich war immer einer, der in rechten Kreisen irgendwie als Transatlantiker dargestellt wurde oder jemand, der die NATO verteidigt. Ich bin also beileibe kein Putin-Mann oder kein Russland-Freund. Ich war immer der Transatlantiker sozusagen. Aber mittlerweile kann man diese Belege gar nicht mehr von der Hand weisen. Also Mike Benz zeigt das sehr schlüssig auf, wie quasi nach 2016, 2017 die Obama- und Clinton-Leute, die sich da alle im Staatsapparat breit gemacht hatten, in den Geheimdiensten, im Außenministerium, plötzlich alle arbeitslos wurden. Und dann, wie er sagt, auf Tournee gegangen sind und nach Europa gegangen sind, um dort für ihre Idee des Kampfes gegen Desinformation, das nichts anderes ist als Zensur, Stimmung zu machen. Und Benz behauptet, dass das NetzDG in Deutschland, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, ein Produkt dieser transatlantischen Lobby ist, dass also die Hillary Clinton und Barack Obama Leute vom Außenministerium tatsächlich hier nach Deutschland rübergekommen sind und den Leuten gesagt haben, hier, der Putin hat die Wahl gestohlen in Amerika. Damals galt das ja noch als Fakt, dass Donald Trump irgendwie eine Marionette von Wladimir Putin ist. Und man müsse jetzt also gegen russische Desinformation kämpfen. Ja. Und seit dieser Zeit nahmen eigentlich diese NGOs wie Kollektiv Fahrt auf und kämpfen gegen angebliche russische Desinformation. Wobei die Twitter-Leaks eigentlich gezeigt haben, dass es nie irgendwelcher Beweise gebraucht hat, dass es von Moskau aus kommt, sondern einfach pauschal alles, was rechts ist oder was irgendwie nicht in die Agenda passt, von vornherein als russische Desinformation klassifiziert wurde. Also man hat KI-Listen erstellt mit bestimmten Begriffen, bestimmten Themen, bestimmten Narrativen. Wir kennen ja dieses Begriff Narrativen. Das kommt aus der Desinformationsbekämpfung, dass man auch später zur Corona-Zeit bestimmte Narrative kartiert hat und dann automatisch gefiltert hat. Also wenn ich also 2020 gesagt habe, das Virus kommt aus dem Wuhan-Labor in China, dann wurde ich automatisch gefiltert. Ja, da gab es eine KI, da musste gar kein Mensch drüber. Da wurde man einfach gesperrt oder zumindest in der Reichweite begrenzt. Diese Technik, die wurde seit 2017 zusammen mit Thinktanks und den Geheimdiensten und Universitäten entwickelt, um die angeblich zuerst russische und dann allgemeine Desinformation zu bekämpfen. Und alles, was sozusagen als Angriff auf die demokratischen Institutionen aufgefasst werden konnte, war dann plötzlich ein Angriff auf die Demokratie selber. Und diese demokratischen Institutionen, die sind zufälligerweise dann immer natürlich die NATO und die Geheimdienste und die Politiker und die Medien.
Eine Einschätzung war das von dem Schriftsteller und Journalisten Colin McMahon. Sein aktuelles Buch Zensurkomplex ist im Handel erhältlich. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Dankeschön.
Zurück bei Kontrafunk aktuell am Dienstag. Wie steht es Ihrer Meinung nach eigentlich um unsere Demokratie? Fragt man die deutsche Bundesregierung, so ist der Zustand verbesserungswürdig, denn es droht eine Zersetzung und zwar von rechts. Hören Sie dazu einen Kommentar von Michael Klein.
Die Demokratie ist in Gefahr. So viel ist richtig und einvernehmlich. Der passende Satz dazu, der dem italienischen Schriftsteller Ignazio Silone zugeschrieben wird, lautet: Wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er nicht sagen, ich bin der Faschismus. Nein, er wird sagen, ich bin der Antifaschismus. Geschichte wiederholt sich nicht in plumper Weise, sondern differenziert und perfektioniert sich oder gehorcht schlicht und einfach chaotischen Mustern. Die Kernmerkmale des Faschismus des 20. Jahrhunderts, Massenpsychose, Totalitarismus, Terror und Propaganda, kommen heutzutage filigraner und verdeckter daher. Das sollten alle jene wissen, die gerade gegen rechts und damit faktisch für die linksgrüne Regierung und ihre chaotische Politik demonstrieren. Hört man die aktuellen Verlautbarungen der rot-grünen Ministerinnen Faeser und Paus zum Anführungsstriche Demokratiefördergesetz Anführungsstriche, muss jedem Angst und Bange werden. Der absolutistische Staat scheint in ihnen seine Wiedergängerinnen gefunden zu haben. Diejenigen, die den Staat verhöhnen, müssen es mit einem starken Staat zu tun bekommen, so die Ansage von Innenministerin Faeser. Politisch unliebsame Meinungsäußerungen unterhalb einer gerichtlich relevanten Nicht-Akzeptanz-Grenze polizeilich oder geheimdienstlich zu sammeln und zu diskriminieren, ist ein klarer Rechtsbruch und ein Angriff auf die Freiheit. Wo bleibt der Aufschrei der Bürger dazu? Wer das Grundgesetz verstanden hat, kann sich nur mit Grausen und Ekel von derartigen Inszenierungen abwenden und Widerstand dagegen leisten. Aber vielleicht wird Frau Faeser ja sagen, dass die Verhöhnung von Repräsentanten des Staates, also vor allem Regierungsmitgliedern, verfolgt und bestraft werden soll. Dies jedoch wäre allerunterstes Level undemokratischen Handelns, etwa auf der Ebene des Tatbestands der Majestätsbeleidigung. Was die Ampelministerinnen jedoch gar nicht zu kennen und zu respektieren scheinen, ist das Recht der Bürger auf freie Meinungsäußerung, Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Eine Zensur findet nicht statt. Das vorgelegte Demokratiefördergesetz fördert lediglich scheindemokratische Strukturen, indem in der Realität ausschließlich linksgrüne NGOs und Vorfeldorganisationen der entsprechenden Parteien subventioniert werden. Eine wirkliche politische Vielfalt, wie sie in einer Demokratie notwendig ist, wird damit nicht gestärkt, am Ende sogar durch Ungleichverteilung der Mittel unterdrückt. Die tiefere Motivation des Bestrebens, eine Demokratieförderung einzuführen, ist dem politischen Gegner ein Defizit an demokratischer Reife und Verlässlichkeit zu unterstellen, was auf eine rein moralische Vorverurteilung hinausläuft. In einer funktionierenden Demokratie gilt aber, wir brauchen kein Demokratiefördergesetz, mit dem sich eine einseitig agierende, politisch radikalisierte Sekte bereichert und stärkt. Was extremistisch und verfassungsfeindlich ist, haben keine linksgrünen Ministerinnen und unterstellte Beamte zu bestimmen, sondern unabhängige Gerichte. Und diese haben immer wieder unberechenbar übergriffigen Gesetzen der Ampelregierung die Grenzen aufgezeigt. In Wahrheit brauchen die Ministerinnen Faeser und Paus Demokratieförderung. Gerade in Deutschland mit seiner schwierigen Geschichte sollte in Sachen Freiheit und Bewahrung der Demokratie besonders sensibel vorgegangen werden. Echte Demokraten wehren sich gegen jede Form von Extremismus, egal ob von rechts, links oder aus dem religiösen Raum. Innenministerin Faeser sollte derweil ihre Aufgaben als Innenministerin endlich sachgerecht erledigen. Die Sicherheit im öffentlichen Raum wiederherstellen, die ungezügelte Migration effektiv bekämpfen und die überbordenden Bedrohungen der Freiheit im Internet und in der realen Welt abwehren. Frau Paus als Familienministerin kann derweil die Rechte der getrennt lebenden Väter in Beziehung auf ihre Kinder stärken und überhaupt sich auch einmal um die Diskriminierungen gegen Männer kümmern. Immer mehr Menschen wissen aber, diese Regierung verdient kein Vertrauen. Sie regiert nicht für, sondern gegen die Bürger. Nur noch 30% der Menschen im Land würden inzwischen für die Ampelparteien stimmen. Ein ganz klares Urteil. Je schneller die Regierung kollabiert, desto besser ist es. Im Namen von Freiheit und Demokratie.
Sie hörten einen Kommentar von Michael Klein. Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Deutschlands Wirtschaftsminister Robert Habeck war knapp 4 Tage in den USA, um sich mit deutschen Unternehmern zu treffen und auch, um sich verbal in den dortigen Wahlkampf einzumischen. Während es Lob für US-Präsident Joe Biden gab, formulierte Habeck auch seine Abneigung gegen Ex-Präsident Donald Trump. Welches mediale Echo das ausgelöst hat und wie sich der Wahlkampf in den USA entwickelt, darüber spreche ich jetzt mit unserer US-Korrespondentin Susanne Heger in Florida. Hallo Susanne.
Hallo nach Deutschland.
Susanne, die deutschen Medien waren voll des Lobes für Habecks klaren Worte in den USA. Er bezeichnete Trump als jemanden, der alles kaputt gehauen habe. Mit Biden sei man dagegen ja gut vorangekommen. Wie wurde der Besuch des deutschen Ministers in den USA gesehen?
Also hätte ich jetzt nicht in den deutschen Medien, die ich natürlich auch lese, davon gelesen, dass er da war, hätte ich es nicht erfahren. Es ist in den amerikanischen Medien tatsächlich nicht vorgekommen. Ich habe gesucht, gezielt gesucht. Ich habe ein paar kleine Zweizeiler gefunden. Die Deutsche Botschaft hat was herausgegeben dazu. Und es gab eine kleine Meldung auch, dass der deutsche Kanzler Robert Habeck da war. Also auch noch eine Fehlinterpretation seines Jobs. Ich habe tatsächlich zu seinem wertvollen Beitrag zur amerikanischen Politik nichts gefunden. Und dabei hat er doch den Amerikanern so den Kopf gewaschen und jetzt haben sie es gar nicht mitbekommen. Das tut mir wirklich leid. Vielleicht muss er nochmal wiederkommen.
Das wird er wahrscheinlich sehr gerne tun. Wie schaut man in den USA denn überhaupt auf Deutschland und die Politik der rot-gelb-grünen Regierung? Wie sind da die Beziehungen?
Also man schüttelt schon den Kopf. Man versteht das Ganze nicht. Man versteht die Politik nicht, dass man erstmal alle konservativen Energieformen ausschaltet, um es dann mit Windrädern und Solarenergie zu versuchen in einem Land, wo es ja nun nicht so überragend viel Sonne gibt. Und versteht nicht, weil man ja jetzt bei den Nachbarn den Atomstrom einkaufen muss und weil man wieder auf Kohle ausweicht. Also das ganze System, was Deutschland zurzeit fährt, ist den Amerikanern suspekt. Und ich werde auch häufig gefragt, ob ich es erklären kann und stocke dann immer, weil ich sage, naja, so ganz verstehe ich es auch nicht. Überhaupt, glaube ich, hat Deutschland seine Bedeutung für Amerika durchaus etwas verloren, außer in einem Bereich, wo wir bislang hinten anstanden. Das ist die Bundeswehrbeziehungen. Also es gibt ja diverse Deutsche, die in den USA stationiert sind und die dort mit den USA-Soldaten quasi darüber referieren sollten, welche Waffen wo für wen angeschafft werden. Und die sind zurzeit hoch im Kurs. Ich habe mit einem gesprochen, der gesagt hat, also so wie jetzt wurde noch nie mit mir geredet. Ich bin sichtbar. Die Deutschen sind auf einmal wieder existent. Aber ansonsten tauchen wir Deutschen nicht allzu oft auf in den amerikanischen Medien.
Deutsche Rüstungsgüter sorgen im Zweifelsfall auch für klingelnde Kassen bei US-amerikanischen Rüstungskonzernen. Sollte Donald Trump erneut Präsident werden, dürften sich die Beziehungen zu Deutschland und Europa jedenfalls weiter verschlechtern. Das liegt ja auch an der Kritik deutscher Politiker an dem Republikaner. Was plant denn Trump in Bezug auf seine Außenpolitik und in Bezug auf Europa?
Also ich glaube, für Trump wird Europa immer uninteressanter. Trump sieht, dass China und Asien weiter vorangehen. Trump interessiert sich für Deals. Das war schon immer so. Und wenn die Deutschen mit ihm keinen Deal machen wollen, dann nicht. Also da ist er, glaube ich, relativ ruhig und gelassen. Ich glaube auch, dass die Deutschen die Amerikaner mehr brauchen als umgekehrt. Und ob letzten Endes tatsächlich die Deutschen mit ihm nichts zu tun haben wollen, wird sich dann zeigen. Das haben sie ja schon mal behauptet. Ganz so einfach ist es für Deutschland dann doch nicht ohne Amerika.
Die Chancen, dass Trump erneut ins Weiße Haus einziehen könnte, die stehen nicht schlecht. Beim vergangenen Super Tuesday, da konnte er sich in zahlreichen Bundesstaaten in den USA die Unterstützung in seiner Partei sichern. Auch ist Nikki Haley als letzte innerparteiliche Konkurrentin ausgeschieden. Welche Hürden hat Trump denn jetzt noch zu nehmen?
Also im Prinzip, er muss jetzt einfach nur nominiert werden. Er muss noch ein paar Vorwahlen gewinnen und dann hat er die Kandidatur in der Tasche. Aber ich meine, wer soll es denn sonst werden? Es gibt ja keinen anderen Kandidaten mehr. Also ich denke, auf der republikanischen Seite ist Trump gesetzt. Er hat auch tatsächlich gezeigt, dass er nicht nur ein kleines Feuer in einem der Bundesstaaten entzünden konnte, sondern dass er doch bis jetzt flächendeckend mit einer großen Mehrheit gewählt wurde. Und Nikki Haley konnte ja nun wunderbarerweise in Washington D.C. sich durchsetzen, im Swamp, wie Donald Trump sofort hinterher meldete. Es ist klar, er ist der Kandidat gewesen und es war den anderen, die vorher im Präsidentschaftskandidatenrennen drinnen war, war es nach der ersten Wahl quasi klar, dass sie aussteigen müssen. Und nur Nikki Haley hat so lange durchgehalten, weil sie halt auch noch Geldgeber hatte. Aber ich denke, es kann ihn keiner mehr stoppen. Er wird auch auf dem Wahlzettel bleiben. Das hat das Supreme Court ja beschlossen. Und insofern sehe ich überhaupt nichts, was ihn daran hindern würde, im November zur Wahl zu stehen.
Du hast es angesprochen, es gibt und gab ja auch juristische Versuche, Trump von den Wahlen fernzuhalten. Zuletzt urteilte dann jetzt der Supreme Court. Hat Trump damit das Recht nun auf seiner Seite?
Ob er das Recht auf seiner Seite hat, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat der Supreme Court einstimmig, und das möchte ich an dieser Stelle betonen, weil hier in den USA wird schon wieder gesagt, es war eine politische Entscheidung, die von den von Trump selbst nominierten Richtern getroffen wurde. Der Supreme Court hat einstimmig beschlossen, dass es nicht angehen kann, dass einzelne Bundesstaaten Trump vom Ballot nehmen durch Gerichtsentscheide, dass sowas einzig und alleine vom Kongress beschlossen werden kann und nicht von einzelnen Richtern. Und da diese Entscheidung einstimmig ist und die Richter auch deutlich in ihrer Begründung geschrieben haben, dass ihnen klar ist, ein wie wichtiges politisches Urteil das auch ist, ist denkbar deutlich gesagt worden, dass tatsächlich alle der Meinung sind, so einfach können wir uns das bei einer Wahl nicht machen, dass wir einfach unliebsame Kandidaten vom Wahlzettel verschwinden lassen.
Werfen wir noch einen Blick auf Amtsinhaber Joe Biden. Der hat am Wochenende eine Rede zur Lage der Nation gehalten. Auch hier waren die deutschen Medien wieder voll des Lobes und sie beschrieben einen eloquenten und dynamischen US-Präsidenten. Wie wurde der Auftritt in den USA gesehen?
Genauso. Also die eine Hälfte hat sich gefreut, wie dynamisch und eloquent er war, und die andere Hälfte hat sich darüber gewundert und sich gefragt, was sind das für Mittel, mit denen man ihn hochgespritzt hat, die möchte ich auch mal bekommen, wenn ich älter werde. Er war dynamisch, er war nicht nur dynamisch, er war aggressiv dynamisch. Also von dem, was er mal versprochen hat bei seinem Amtritt, dieses, ich werde die Spaltung überwinden und ich werde Amerika wieder einen, davon war nichts zu finden. Er hat den republikanischen Abgeordneten nur Vorwürfe gemacht. Er hat nicht dafür gesorgt, dass es mal ein United We Stand gab, einen solchen Moment, wo alle Abgeordnete stehen und Beifall klatschen, was eigentlich in jeder State of the Union Rede sein sollte. Man sollte alle Abgeordneten hinter einer Aussage versammeln können. Das hat er vermasselt, das hat er einfach nicht hingekriegt. Es gab zum Schluss dann auch wieder die Momente, wo er zwar immer noch schnell sprach, aber sich so verhuschelte, dass ich wirklich in den Zeitungen die unterschiedlichsten Deutungen gelesen habe, was das denn wohl gemeint gewesen sein könnte, was er da gesagt hat. Und ich habe manchmal gedacht, ist es jetzt mein Englisch? Nein, es scheint nicht mein Englisch gewesen zu sein. Es geht den muttersprachlichen Amerikanern genauso. Er hat halt die Worte so verschluckt, dass man nicht ganz wusste, was er spricht. Aber er wirkte dynamisch, er wirkte eloquent. Und diesen Punkt muss man ihn lassen.
In seiner Rede, da hat sich Joe Biden vor allem als Kümmerer für Familien und die arbeitende Bevölkerung dargestellt. Trump sei dagegen der Beschützer der Reichen und ein Feind der Demokratie. Das haben wir hier in Deutschland auch schon mal gehört. Auch der Nahostkonflikt oder der Klimaschutz wurden von Biden angesprochen. Welche Themen sind denn dem US-Wähler eigentlich besonders wichtig mit dem Blick auf die Wahl?
Also für den US-Wähler steht auf Platz 1, aber auch auf Platz 2, 3 und 4 ganz klar die Migration, die illegale Migration über die Grenze, die Zahl von zwischen 7 und 10 Millionen illegalen Migranten, die mittlerweile in den USA sind, so genau weiß man das nicht. Das ist etwas, was dem amerikanischen Wähler auf den Nägeln brennt. Es ist jetzt gerade wieder in der Diskussion, eine Studentin in Georgia ist von einem dieser illegalen Migranten getötet worden, Laken Riley, deren Name wurde Joe Biden übrigens auch gezwungen, bei seiner Rede zu nennen. Man hat gemerkt, das gefiel ihm nicht wirklich gut. Also dieses Thema der Migration ist ein wahnsinnig forderndes. Und es ist jetzt gerade bekannt geworden, dass die US-Regierung 320.000 illegale Migranten eingeflogen hat. Die US-Regierung will nicht sagen, woher. Man sagt, es ist Haiti, Kuba, Venezuela und Ecuador, aber genaueres will man nicht sagen. Man sagt nicht, wo man sie hingeflogen hat. Das heißt, keine der Städte in den amerikanischen Staaten, wo diese 320.000 Illegalen jetzt sind, weiß Bescheid darüber. Das ist quasi eine Geheimaktion, die die Regierung gemacht hat. Und es wird zurzeit diskutiert, was jetzt gemacht wird. Der Kongress könnte eine Vorladung ausschreiben und die zwingen, darüber zu berichten. Wählerinteresse entzündet sich da, weil man sagt, wir fühlen uns einfach total gebeutelt von einem System, was unsere Bedenken nicht hört. Wofür haben wir eine legale Migration in dieses Land entwickelt, wenn wir das durch eine illegale Migration, die von der Regierung gefördert wird, unterminieren?
Abschließend, Susanne, am 5. November werden ja die Präsidentschaftswahlen in den USA stattfinden. Es würde uns sehr überraschen, wenn das Duell dann nicht Joe Biden gegen Donald Trump heißt. Hierzulande wird immer wieder gesagt, der Ausgang dürfte mehr als knapp sein. Da wird mal der und mal der andere vorne gesehen. Was erwartest du?
Also so, wie ich es zurzeit sehe, erwarte ich, dass Donald Trump siegt. Weil was ich einfach feststelle, ist, dass immer mehr Menschen diese ganze Kampagne, diese Gerichtskampagne, und anders kann man sie nicht mehr nennen, gegen Donald Trump als das durchschauen, was es ist, ein Mittel mit einer juristischen Methode versucht, ein politisches Mittel durchzusetzen. Und das gefällt dem Amerikaner nicht. Selbst wenn ihm Trump nicht gefällt, findet er es nicht fair, wenn man einen unliebsamen Kandidaten auf die Art und Weise ausbügeln will.
Sagt unsere US-Korrespondentin Susanne Heger in Florida. Susanne, vielen Dank dir.
Gerne.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. In immer mehr europäischen Staaten wächst die Kritik an der EU. Nach dem Brexit im Jahr 2020 gibt es auch in anderen Ländern eine zunehmende Antipathie gegen die Europäische Union. Erstmals könnte nun aber ein Land in die EU zurückkehren. Und dabei geht es um Nordirland. Über die politische Gemengelage dort spreche ich jetzt mit dem Journalisten und Irlandkenner Moritz Müller. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, Herr Joppa.
Herr Müller, Nordirland hat seit Februar eine neue Regierungschefin. Es ist Michelle O'Neill und mit ihr steht erstmals eine katholische Politikerin in dem Land an der Spitze. Wie konnte es dazu kommen und wofür steht sie?
Also Michelle O'Neill ist die erste republikanische First Minister. Also es gibt da zwei, es gibt einen First und einen Deputy. Und das ist nach dem Karfreitagsabkommen so aufgeteilt, dass sie immer zusammen regieren müssen. Also sozusagen die Gruppe, die republikanisch sein will oder sich eher irisch fühlt und die, die bei Großbritannien im Vereinigten Königreich verbleiben will. Und erstmals gab es jetzt bei der Wahl 2022 eine Mehrheit für die Sinn Féin, der politische Arm der irisch-republikanischen Armee, IRA. Und die haben 2022 eine Mehrheit gewonnen und die Michelle O'Neill ist da halt die Vorsitzende der Partei in Nordirland und hat nach 2 Jahren Blockade durch die Unionisten, weil die nicht mit einem Brexit-Protokoll einverstanden waren. Nach 2 Jahren Blockade haben sie sich dann endlich einverstanden erklärt, dass es wieder in Gang kommen könnte, diese Regierung in Nordirland, die sozusagen ein bisschen Autonomie von Großbritannien oder aus dem Vereinigten Königreich verspricht. Und seitdem ist sie halt die erste Ministerin und hat auch sehr beachtet eine tolle Antrittsrede gehalten, wo sie sozusagen gesagt hat, sie ist die Sprecherin für alle Nordiren. Und das erste Mal hat sie es auch Nordirland genannt und nicht den Norden Irlands. Und sie war zum Beispiel auch bei der Beerdigung von der Queen und sie war bei der Krönung von König Charles. Alles Sachen, die normalerweise Republikaner nicht machen. Also es ist ziemlich eine Neuerung, kann man sagen.
Nun hat Michelle O'Neill angekündigt, sie wolle möglicherweise ein Referendum über eine Wiedervereinigung mit der Republik Irland durchführen lassen. Vor vielen Jahren gab es ja mal eine beeindruckende Mehrheit für eine Trennung. Wie wird die Thematik bei den Bürgern heute betrachtet?
Ja, das geht noch entlang dieser Linien, die auf Religion und politischer Ausrichtung beruhen, ob man halt eher zur Republik Irland im Süden gehören will oder der ganzen Insel, was ja vielleicht auch eine logische Sache ist, dass eine Insel und ein Land ist, so eine kleine Insel. Oder man sieht sich eher als Protestant und sozusagen dem König und dem Vereinigten Königreich verpflichtet. Und aber Michelle O'Neill hat auch selber gesagt, dass es halt nicht von heute auf morgen geht, aber dass sie halt diese Dekade als eine Dekade der Möglichkeiten sieht und hofft in der nächsten Dekade, dass ein Referendum abgehalten werden kann in der ganzen Bevölkerung Nordirlands über die Zugehörigkeit von Nordirland, ob das vielleicht dann sich umändert und dann zur Republik Irland irgendwann dazustößt. Da gibt es natürlich heftige Reaktionen von der anderen Seite, aber sie macht das, glaube ich, sehr behutsam.
Eine Wiedervereinigung von Nordirland und der Republik Irland hätte dann aber wohl auch eine unmittelbare Auswirkung auf die EU, denn Nordirland gehört zu Großbritannien und dementsprechend damals ist Nordirland mit in den Brexit gegangen. Die Republik Irland ist nicht dem Brexit gefolgt, sondern natürlich noch weiterhin in der EU. Wie betrachten Sie denn Nordirlands Brexit-Rolle allgemein?
Ja, das ist eine lustige Geschichte. Bei dem ganzen Brexit-Referendum, also in Großbritannien oder im Vereinigten Königreich und in Nordirland, da hat niemand eigentlich richtig daran gedacht, dass außer in Gibraltar, dass die Grenze hier zwischen Nord- und Südirland eine Landgrenze ist, die einzige Landgrenze, die sozusagen das Vereinigte Königreich mit der EU hat. Und diese Landgrenze muss nach diesem Karfreitagsabkommen, was ja den 30-jährigen Bürgerkrieg hier beendet hat, muss sie offen bleiben. Das steht in diesem Vertrag drin. Und auch Großbritannien und die Republik Irland und die EU sind sozusagen die Garantiemächte für dieses Abkommen. Eigentlich ist es eine Quadratur des Kreises, weil natürlich, wenn Großbritannien dem Brexit ausscheidet, aus der EU oder ausgeschieden ist, dann ist auch kein Teil des Binnenmarkts mehr, aber dann hat man halt plötzlich eine Landgrenze und das wurde dann so gelöst, dass Nordirland in einer Zollunion geblieben ist mit der Republik und offiziell eigentlich zwischen dem Mainland Großbritannien, zwischen der Insel Großbritannien und Nordirland, obwohl das ein Land ist, das Vereinigte Königreich, müssten da jetzt Zollkontrollen durchgeführt werden und das ist alles relativ so ungelöst oder ein bisschen wischiwaschi. Also wenn man als Privatperson darüber fährt, gibt es eigentlich keine Zollkontrollen. Und dann in den Süden, wenn man dann weiterfährt, auch nicht. Also es ist sozusagen so ein bisschen eine offene Grenze zwischen Großbritannien und der EU, kann man sagen. Es wird dann so gelöst, dass wenn man dann weiterreist von der Republik Irland nach Frankreich oder in Deutschland, also in den Schengen-Raum, dann wird kontrolliert. Also es ist so eine ganz merkwürdige Mischung, ja. Und da würde natürlich wenn Irland vereinigt wäre als ganze Insel, wäre das natürlich deutlich einfacher. Dann wäre aber auch natürlich die Trennung zum britischen Festland viel klarer.
Wie steht denn das Volk in Nordirland selbst zum Brexit? Das Votum selbst war ja durchaus umstritten damals in dem Land.
Ja, also Nordirland war Landesteile von Vereinigten Königreichs, wo keine Mehrheit für den Brexit war. Es war relativ stark dagegen, aber auch wieder entlang der Linien, der konfessionellen Linien, dass die Republikaner, Katholiken eher für den Verbleib in der EU waren und die protestantischen Unionisten eher halt für Brexit, kann man sagen. Auch so eine ungelöste Sache. Und wie es jetzt ist, müsste sich halt rausstellen. Ich schätze mal, dass jetzt eine katholische Mehrheit, eine Bevölkerungsmehrheit ist, dass wahrscheinlich eine leichte Befürwortung für einen Verbleib in der EU immer noch wäre. Aber es gibt auch in Irland EU-Skeptiker. Also ja, das müsste sich rausstellen bei so einem Referendum.
Blicken wir noch einmal etwas weiter zurück. Seit 1998 herrscht mit dem sogenannten Karfreitagsabkommen ein Frieden zwischen Nordirland, der Republik Irland und den Briten. Die Jahrzehnte davor, die waren ja von bürgerkriegsähnlichen Zuständen geprägt. Tausende Menschen verloren dabei ihr Leben. Welche Rolle spielt all das heute noch bei den beteiligten Ländern?
Ja, das ist schon noch sehr präsent. Im Moment ist ja gerade ein Gesetz verabschiedet worden. Im Dezember, glaube ich, war da sozusagen die richtige Verabschiedung, das Amnestie vorsieht für Sicherheitskräfte, aber auch Paramilitärs, die eigentlich für alle Verbrechen, die da begangen wurden, auch Mord und Entführung und so weiter, wenn diese Personen dann bei so einer offiziellen Untersuchungskommission mitmachen. Das wird von vielen Seiten kritisiert, weil man bei so einer Untersuchungskommission dann halt immer dem Staat, es wäre halt eine britische Regierungsuntersuchungskommission, wie die da vorgehen, ist man dann dem sozusagen ausgeliefert und da haben viele Bürgerrechtler und sind da auf die Barrikaden gegangen und jetzt hat es auch Ende Februar einen Richter in Belfast gekippt und gesagt, dieses Gesetz ist nicht konform mit europäischen Gesetzen, also vom Europarat, also nicht EU. Es bleibt abzuwarten. Also es ist schon noch so eine, gibt noch Sachen aufzuarbeiten. Andererseits, die Atmosphäre in Nordirland hat sich schon sehr gewandelt in den letzten 25 Jahren. Also die Michelle O'Neill ist in ganz Irland die beliebteste Politikerin. Wenn man Leute fragt, die sagen, oh ja, das ist ja wie überall auch. Also es war so, die ersten Jahre nach dem Karfreitagsabkommen war immer noch so eine Atmosphäre der Gewalt zu spüren. Man, wenn man in einen Pub gegangen ist, muss man gucken, in welchen Pub man geht und was man sagt. Also ob man jetzt pro oder contra der jeweiligen Seite. Das hat sehr nachgelassen und das ist erfreulich, dass sich das alles zusehends normalisiert und sozusagen normale politische Fragen wie Bildung oder Wohnungsnot oder sowas jetzt doch in den Vordergrund treten und vielleicht diese konfessionellen oder wie man das nennen will, Trennungen in den Hintergrund treten und man das mal irgendwann überwindet. Aber es ist ja bei den meisten Kriegen so, dass es eine Generation dauert oder länger, bis das überwunden ist, ja.
Nun wird ja auch von massiven Menschenrechtsverletzungen damals gesprochen, etwa durch das britische Militär. Das heißt, wie kann es denn aufgearbeitet werden, dass unter anderem auch die UN zufrieden ist? Die hatte ja bereits vor Jahren bemängelt, dass eine Aufarbeitung nicht oder nicht ausreichend funktioniert. Sie hatten das Amnestiegesetz bereits angesprochen. Was will denn die Bevölkerung?
Ja, die wollen wahrscheinlich eigentlich ihre Ruhe haben, aber andererseits gibt's halt, wir sind ja 3500 Leute gestorben und Leute verletzt und Trauma und so. Und da wollen natürlich schon viele Leute noch eine Aufarbeitung. Also es gibt da ganz bekannte Fälle, ein Rechtsanwalt, Pat Finucane, der wurde 1989 ermordet von protestantischen oder unionistischen Paramilitärs. Da steht im Raum, oder es ist auch ziemlich klar, dass die Leute, die ihn da ermordet haben, dass sie das nur machen konnten mit Informationen, die von britischer Seite, also von Militär oder Geheimdienst kamen. Und da wollen schon noch viele Seiten, dass da Aufklärung geschieht. Andererseits wollen auch Protestanten, dass Dinge, die die IAA getan hat, weiter aufgeklärt werden oder dass sie die Mörder von damals nicht so einfach davonkommen. Also es ist so eine Mischung von Dinge hinter sich lassen, aber gleichzeitig doch irgendwie aufarbeiten. Und das ist halt nicht ganz einfach. Aber da ist auch wieder jetzt die Michelle O'Neill, wie die so spricht. Die hat sich zum Beispiel bei allen Bürgern für die Troubles entschuldigt. Und ihr Vater war in der IAA, ein Cousin wurde von der Special Air Service, also von der britischen Spezialeinheit mal erschossen und ein Cousin verletzt. Also die geht sozusagen auf beide Seiten zu. Und ja, man kann hoffen, dass sich das irgendwie überträgt auf die insgesamte Situation und dass er irgendwie ein Modus gefunden wird, um halt zusammenzuleben und gleichzeitig vielleicht die allerschlimmsten Auswüchse auch noch aufzuarbeiten.
Am Freitag, da gab es nach jahrelangen Untersuchungen auch einen Zwischenbericht, in dem es um Spionagetätigkeiten während des Bürgerkriegs ging. Welche Ergebnisse wurden dort veröffentlicht?
Ja, da ging es um so Doppelagenten. Und da gab es einen, dessen Deckname war Stakeknife, und die Kommission hat gesagt, dass vielleicht, also diesen haben auch sehr verrückte Sachen gemacht und einfach so, also diese Doppelagenten und selber agiert und das vielleicht, also hat selber die Untersuchungskommission, die haben gesagt, dass durch diese Tätigkeiten dieser Doppelagenten vielleicht mehr Menschen getötet wurden als gerettet wurden sozusagen. Vor Terrorakten. Es ist auch bemerkenswert, dass sowas dann von Regierungsseite zugegeben oder herausgefunden, oder die Kommission ist ja unabhängig, aber dass eine Regierungskommission sowas herausfindet, schon gut, ja.
Eine Einschätzung war das von dem Journalisten und Irlandkenner Moritz Müller. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, vielen Dank Ihnen auch.
Sie hören Kontrafunk aktuell und damit ist diese Ausgabe auch wieder am Ende angekommen. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Weitere Informationen finden Sie wie immer auch auf unserer Webseite kontrafunk.radio. Und wir bedanken uns auch ganz herzlich für Ihre Unterstützung. Heute Abend erwartet Sie um 20.05 Uhr wieder eine neue Ausgabe von Hallo Kontrafunk, diesmal mit der Düsseldorfer Publizistin Birgit Kelle. Wenn Sie mit dabei sein möchten, gebe ich Ihnen jetzt schon einmal die Telefonnummer 00800 00900 900. Die Nummer ist wie immer kostenlos in Deutschland, Österreich und der Schweiz erreichbar. 00800 00900 900. Machen Sie mit und seien Sie heute Abend ein Teil von Hallo Kontrafunk. Mein Name ist Marcel Joppa und ich verabschiede mich an dieser Stelle wieder von Ihnen. Ich sage Tschüss, bis dahin und machen Sie es gut.
Wir versorgen Sie täglich mit Informationen frei von Lügen, Humbug und Gedudel. Bitte unterstützen Sie uns mit einer Spende oder abonnieren Sie den Kontrafunk-Rundfunkbeitrag. www.kontrafunk.radio